zu unserer Predigtreihe oder Predigtthema heute aktiv. Ich habe vorher gedacht, bei dem ersten Lied, was ihr gespielt habt, aktiv, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, weil getanzt ist, glaube ich, niemand. Aber das kriegen wir auch noch hin. Genau, aktiv Kompetenzen freisetzen, das ist so das große Überthema. Das soll jetzt heute aber kein Vortrag über irgendwie Führung in Unternehmen werden, wie man Kompetenzen da freisetzt, sondern es soll um Gemeinde gehen und auch unser Predigttext geht natürlich um Gemeinde. Vor allem um diese erste Gemeinde, die sich dort in Jerusalem gebildet hat. Bevor wir da reingucken, natürlich geht es heute auch um Teamarbeit und wie man als Team funktioniert. Und da war so ein Team Ingenieure, war auf so einer Schulung, auf so einer Fortbildung und sie hatten so eine Teambuilding-Aufgabe bekommen. Sie sollten einen hohen Stab, ja, also der war wirklich sehr hoch, vielleicht von hier bis zur Decke, den sollten sie messen, wie groß der ist. Und sie hatten einen Meterstab und alle standen da um diesen Stab rum und haben sich überlegt, wie schaffen wir es, dass wir den messen können? Wie kommen wir überhaupt da hoch bis zu der Spitze? Also die ersten 2 Meter sind ja einfach, da kann man den Meterstab hinstellen. Dann wird es irgendwie schwierig. Und sie haben überlegt und getüftelt, angefangen mit Räuberleiter und verschiedenste Dinge. Und dann kommt ein Handwerker vorbei, der sieht da dieses Team an Ingenieuren, wie sie da irgendwie werken. Der guckt sich das eine Weile interessiert an. Irgendwann wird es ihm zu blöd, er geht hin, zieht den Stab aus der Halterung, legt ihn auf den Boden, misst mit seinem Meterstab, wie lang der Stab ist, steckt ihn wieder rein und sagt ganz einfach 3,75 Meter. Jedes Team hat irgendwo seine Begrenzungen. Und auch wenn da viele Kompetenzen in so einem Ingenieursteam drinstecken, mangelt es vielleicht doch auch an anderem. Und genau darum geht es auch in unserem heutigen Text und in dieser Geschichte aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7. Und zum Anfang, dass wir alle wissen, worüber wir sprechen, habe ich die euch mitgebracht und möchte die euch vorlesen. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten. Hellenisten waren griechisch sprechende Juden, die aus der Diaspora fliehen mussten und nach Jerusalem gekommen waren und dort jetzt eben auch in die Gemeinde gingen. Entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Soweit dieser kurze Text aus der Apostelgeschichte, der uns von einem grundlegenden Problem berichtet, was in der Gemeinde entstanden ist, von einem Streit. Hauptsächlich dadurch verursacht, dass, wir lesen es am Anfang, sie mehrten sich. Es wurden mehr, die Gemeinde wurde größer, es kamen andere, wie wir es gehört haben vorher auch, es kamen andere Kulturen dazu, andere Menschengruppen. Und alles wurde plötzlich schwieriger, einfach weil es viel mehr Leute waren und weil die Probleme dadurch auch viel komplexer und viel größer wurden. Es gab Ungerechtigkeit, manche wurden übersehen bei dieser täglichen Bedienung. Also da ging es um Essen, da ging es vermutlich auch um die Feier des Abendmahls. Da wurden welche übersehen, da wurden welche ausgeschlossen oder nicht berücksichtigt oder wie auch immer man sich das vorzustellen hat. Es gab Ungerechtigkeit. Es gab eine Beschwerde und es entstand ein Streit, der vor die Apostel gebracht wurde. Und ich möchte jetzt heute mit euch darauf schauen, wie die Apostel mit dieser Problematik umgegangen sind und was wir von ihnen lernen können an dieser Stelle. Das Erste, was mir aufgefallen ist, vermutlich, man kann es hier ein bisschen schlecht lesen, vermutlich kamen diese Apostel an eine Kapazitätsgrenze. Es waren immer mehr Jünger da. Also es steht ja gleich am Anfang von dem Text, als die Jünger sich mehrten. Die Gemeinde wuchs, es waren immer mehr Menschen. Und dadurch entstand das Problem, dass diese Apostel natürlich begrenzt waren in ihren Möglichkeiten, in ihrer Zeit, in ihrer Arbeitskraft. Und irgendwann war der Bogen überspannt und sie sagen ja selber, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Also sie haben gemerkt, wir müssen jetzt Dinge vernachlässigen, damit wir diesem Problem Herr werden, dass wir uns da ordnungsgemäß um die Menschen kümmern können. Das sind offensichtlich Fehler, uns unterlaufen. Und sie merken, wir schaffen das alles nicht mehr. Wir kommen an eine Grenze, vielleicht körperlich, vielleicht einfach zeitlich. Wir wissen es nicht genau. Sie merken, sie kommen an eine Grenze. Eine höhere Anzahl an Menschen, die zu betreuen ist, braucht automatisch auch eine höhere Anzahl an Menschen, die betreuen, die für sie zuständig sind, braucht bessere Strukturen, klare Absprachen, eine bessere Verteilung der Aufgaben. Und mich hat diese Szene oder diese Geschichte an eine Geschichte aus ganz am Anfang der Bibel erinnert. Vielleicht erinnert es euch auch daran, nämlich an Mose. Dort wird uns im 2. Mose, Kapitel 18, Folgendes berichtet. Da war der Jitro, also der Schwiegervater von Mose, zu Besuch bei Mose, als sie da in der Wüste waren. Und dann passiert Folgendes. Am anderen Morgen setzte sich Mose, um dem Volk Recht zu sprechen. Und das Volk stand um Mose her, vom Morgen bis zum Abend. Als aber sein Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er: Was tust du denn mit dem Volk? Warum musst du ganz allein dasitzen und alles Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete seinem Schwiegervater: Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzung Gottes und seine Weisung. Sein Schwiegervater sprach zu ihm: Es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer. Du kannst es allein nicht ausrichten. Aber gehorche meiner Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott und schärfe ihnen die Satzungen und Weisungen ein, dass du sie lehrst, den Weg, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um, nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn feind. Die setze über sie als Oberste über 1000, 100, 50 und über 10. Bis dahin mal. Eigentlich genau die Parallelgeschichte. Mose war überfordert mit diesem Volk, er saß den ganzen Tag da, die Leute standen Schlange, mitten in der Wüste, in dieser Hitze und der Jitro sieht sofort: Mose, was du da tust, macht dich kaputt. Du machst dich selber kaputt, du zerstörst dich. Du meinst, du könntest für alle da sein. Du meinst, du könntest alles im Griff haben und alles leiten, lenken und du tust es ja aus einem guten Anliegen heraus. Aber du bist zu wenig, du bist nur einer und du hast ein ganzes Volk. Eine größere Anzahl an Menschen braucht mehr Schultern, auf die wir das verteilen können. Sehen wir hier bei Mose, sehen wir aber auch vorher in der Apostelgeschichte. Und ich brauche jetzt mal 4 Freiwillige. Gibt es 4 Freiwillige? Ist nichts Schlimmes, einfach kurz nach vorne kommen, ihr müsst doch gar nichts sagen, nur was machen. Danke Bert, kommen noch 2, 3. Noch einer oder eine? Vielen Dank. Jeder von euch darf sich jetzt mal einfach hier so eine Schnur schnappen. Schnur schnappen? Ich habe am Ende sogar so schöne Schlaufen gemacht. Lass die mal noch durchhängen. Und jetzt bitte ich einfach mal den Matze, dass er mal da dran zieht. Genau, ihr seht, wenn alle gegenhalten und alle ziehen, dann bleibt das Ganze halbwegs im Waage. Kommt das Ganze aus dem Gleichgewicht und kippt um. Vielen Dank, ihr könnt das wieder abstellen. Genau, ich brauche euch nachher nochmal, aber ihr könnt euch schon mal wieder hinsetzen. Was ich damit deutlich machen wollte, es braucht eine gewisse Anzahl an Menschen, dass was ins Gleichgewicht kommt. Wenn ich alleine daran ziehe, dann kracht die Kiste einfach runter und es passiert überhaupt gar nichts. Es funktioniert nicht. Ich brauche mehrere Schultern. Ich brauche andere, die mitmachen. Weil ja alleine ist die Aufgabe für mich zu groß, zu schwer. Und genau so war es bei den Aposteln. Sie kamen an eine Grenze, wo sie gemerkt haben, hier kommen wir zu 12 oder wie viele sie auch zu dem Zeitpunkt noch waren, hier kommen wir nicht mehr rum. Hier kommen wir an eine Grenze und wir müssen unsere eigentlichen Aufgaben vernachlässigen und selbst dann schaffen wir es nicht. Wir brauchen mehrere Leute, um diese Aufgabe zu schultern und auf mehrere Schultern zu verteilen. Das Zweite, was ich entdeckt habe, ist das Thema Prioritäten. Wir lesen da in der Apostelgeschichte, ich habe vorher schon gesagt, dass die Apostel sagen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Und ein bisschen später sagen sie dann auch nochmal, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Sie überlegen sich und machen sich Gedanken darüber, was ist unsere Aufgabe als Apostel? Wozu sind wir berufen? Was ist unsere Stärke? Was ist unsere Gabe? Was können wir gut? Wozu brauchst du uns? Und sie setzen da eine Priorität und sagen, da kümmern wir uns drum. Man könnte doch jetzt auch hergehen und sagen, ja Mensch, ihr 12 Apostel, haltet ihr euch für was Besseres, dass ihr da nicht an den Tischen bedienen wollt, dass ihr die Leute nicht versorgen wollt, dass ihr das jetzt plötzlich diese Aufgabe loshaben wollt. Nein, sie setzen eine Priorität, weil sie wissen, wofür sie berufen sind und was sie gut können. Und was die Gemeinde braucht. Und ich glaube, wenn wir mit diesen drei Maßstäben Prioritäten setzen, dann kann uns das weiterhelfen. Zu überlegen, was ist meine Begabung? Das sollte vielleicht Priorität haben. Oder auch zu überlegen, was ist meine Berufung? Unsere Berufung muss übrigens nicht immer unseren Begabungen entsprechen. Das ist oft der Fall, muss aber nicht. Und Mose wurde berufen, obwohl er kein großer Redner war, ein Volk zu führen. Auch über den Paulus lesen wir, dass er mit dem Reden und auch mit dem Schreiben, Petrus sagt über ihn, das ist so kompliziert, was du da schreibst, und das merken wir heute auch immer wieder noch. Der hatte vielleicht andere Gaben und trotzdem hat er Briefe geschrieben und fast unser komplettes Neues Testament wurde von Paulus geschrieben. Er wurde dazu berufen, etwas zu tun. Und es muss nicht zwingend unsere Begabung sein. Deswegen bei dem Thema Prioritäten beides überprüfen. Was ist meine Begabung? Was hat Gott mir geschenkt? Aber auch, was ist meine Berufung? Und ich glaube, noch ein dritter Punkt ist wichtig, nämlich, was ist der Bedarf? Was wird gebraucht? Jetzt könnte man ja sagen, in der Geschichte der Apostel, naja, es hat halt Leute gebraucht, die da die Gemeinde bedienen, damit das alles gerecht läuft. Und 12 Mann, ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Aber dann wäre ja all das andere vernachlässigt worden. Wer hätte dann gepredigt? Wer hätte das Wort Gottes ausgelegt? Wer hätte gelehrt? Wer hätte überhaupt Wort von Jesu gewusst, damit er sie weitergeben kann? Sie sahen also einen größeren Bedarf von ihrer Seite aus darin, dass sie sich um diese Aufgaben kümmern, auch wenn natürlich die anderen Aufgaben da waren. Also was ist deine Begabung, was ist deine Berufung und was ist der Bedarf? Und nach den drei Fragen mal überlegen, wo setze ich meine Priorität, weil ich kann nicht alles machen. Ich komme sonst an meine Grenzen. Und drittes, was ich entdeckt habe in diesem Text, das Thema Begabung. Gerade habe ich es auch schon angesprochen, das Thema Begabung. Vielleicht, das steht jetzt nicht in unserem Text, aber vielleicht hatten diese 12 Apostel ja gar nicht eine Begabung darin, Gastgeber zu sein, andere zu bedienen, zu versorgen, für andere da zu sein. Das steht jetzt hier nicht, das ist nur eine Überlegung, die ich treffe an dieser Stelle. Und da dahinter möchte ich 1. Korinther 12 legen. Ich lese euch ein paar Verse daraus vor. 1. Korinther 12, Kapitel 12 bis 30. Ihr kennt die Verse vielleicht, aber seht sie mal unter diesem Licht. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Eine lustige Vorstellung, oder? Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. So verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer, während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Das geht noch ein ganzes Stück weiter. Paulus macht hier deutlich, dieser Körper, diese Gemeinde Jesu, dieses Reich Gottes, es funktioniert nur, wenn alle Teile ihre jeweilige Aufgabe erfüllen. Es funktioniert nicht, wenn 12 Apostel meinen, sie wären Kopf, Hand, Fuß, Ohr und Auge gleichzeitig. Es funktioniert nicht, wenn ich meine, ich könnte alles machen und alles gleich gut machen und alles so machen, dass niemand benachteiligt ist. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Oder vielleicht komme ich schneller an meine Grenzen, wenn ich Dinge tue, die gar nicht meiner Begabung entsprechen. Wenn ich ein Ohr bin, aber meine, ich könnte Auge sein. Das funktioniert schwierig. Vielleicht bis zu einem gewissen Grad. Und wie ich vorher auch gesagt habe, manchmal ist sogar unsere Berufung anders, als wir unsere Begabung sehen. Auch das gibt es. Und es kann funktionieren, erst recht funktionieren, wenn Gott dahinter steht. Aber wenn ich von mir heraus meine, ich bin jetzt Mund, obwohl ich Auge bin, dann wird es schwierig. Und ich glaube, genau das ist auch ein Schlüssel in unserer Gemeinde. Jeder von uns, die wir hier sitzen, hat seine Begabung von Gott geschenkt bekommen. Das ist vielleicht eine, das sind vielleicht ganz viele. Das sind ganz unterschiedliche. Und jeder hat eine ganz unterschiedliche Zusammenstellung dieser Begabung. Und was noch dazu kommt, Gott hat uns auch eine Persönlichkeit geschenkt. Eine Art, wie wir sind, wie wir denken, wie wir reden, wie wir auftreten. Gott hat uns einzigartig gemacht. Und das alles zusammen ergibt deine Funktion in dieser Gemeinde, deine wichtige Rolle in dieser Gemeinde. Und Gemeinde braucht dich. Und dieser Leib, diese Gemeinde, dieses Reich Gottes besteht aus allen zusammen. Keiner ist wichtiger oder unwichtiger. Natürlich könnte man denken, naja, ein Kopf ist doch eine wichtige, zentrale Rolle. Der leitet alles und lenkt alles. Aber was wäre ein Kopf ohne einen Hals? Was wäre ein Kopf ohne ein Nervensystem? Das sieht man gar nicht. Aber der Kopf könnte nichts tun ohne dieses. Es braucht so viel mehr und vor allem, ich finde diesen Satz so toll, in Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Oft ist gerade das elementar, was wir gar nicht sehen. Überlegt mal, wir hätten einen Körper mit allen Gliedern, aber es würde kein Blut drin fließen. Das sehen wir nicht in der Regel. Und trotzdem ist es so elementar wichtig. Und so gibt es so viele andere Dinge. Und alles funktioniert nur, wenn jeder seine Aufgabe wahrnimmt. Und alles zusammen ergibt diesen Leib Christi. Jetzt dürft ihr vier noch mal kurz vorkommen. Schnappt euch wieder eure Schnur oder irgendeine andere. Dieser Text im Korinther geht noch ein bisschen weiter. Da steht da noch, ist jeder ein Apostel? Natürlich nicht. Ist jeder ein Prophet? Nein. Sind alle Lehrer? Hat jeder die Kraft, Wunder zu tun? Haben sie alle die Gabe der Heilung? Natürlich nicht. Gibt Gott uns allen die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen? Können alle anderen Sprachen deuten? Nein. Wir haben alle unterschiedliche Gaben und Aufgaben. Du darfst es mal mit deiner freien Hand halten. Und ich könnte jetzt noch viel mehr Leute hier dran binden. Ihr dürft noch mal ziehen, dass das Ding schön schwebt. Und wir könnten noch viel mehr Zettel verteilen, weil es noch viel mehr als diese vier gibt. Aber nur wenn alle vier so zusammenarbeiten. Keiner sich wichtiger nimmt als der andere. Es könnte auch der Apostel sagen, ja, ich bin aber Apostel und ich ziehe hier mal kräftig, weil ich sage, wo es lang geht. Dann merkt ihr, das kommt ganz schnell ins Ungleichgewicht. Genauso, wie wenn der Hirte sagt, naja, meine Schafe, die sind da drüben, ich muss mal darüber gucken. Was interessiert mich das Projekt hier? Das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, wenn alle Teile zusammenwirken. Ihr dürft wieder abstellen. Vielen Dank euch. Der Leib funktioniert nur mit all seinen Gliedern. Und ich möchte jetzt ein paar Fragen stellen und gar nicht so viele Aussagen treffen. Ein paar Fragen stellen, mit denen ihr nochmal für euch ins Nachdenken kommen könnt über diesen Text und über dieses Thema heute. Ist dir bewusst, dass du und deine Gabe in der Gemeinde notwendig sind und zum Segen anderer existieren? Was ist überhaupt deine Gabe oder deine Gaben, die du bekommen hast? Umso erschwert es, dass du dich und deine Gabe der Gemeinde zur Verfügung stellst. Wie setzt du deine Prioritäten? Wo erlebst du Segen dadurch, dass andere sich mit ihrer Gabe in der Gemeinde zur Verfügung stellen? Ich möchte euch dazu einladen, jetzt einfach mal einen Moment diese Fragen auf euch wirken zu lassen, diese Fragen nochmal durchzugehen und vielleicht erste Antworten für euch zu finden, vielleicht aber auch euch die Frage nochmal zu notieren und zu sagen, da möchte ich nochmal mich näher damit beschäftigen. Die ist wichtig für mich, weil da hänge ich gerade an dem Punkt oder da stehe ich gerade an dem Punkt. Einfach ein kurzer Moment für diese Fragen. Vielleicht können wir die Fragen auch am Ende vom Gottesdienst nochmal dann einblenden, sodass ihr, wenn ihr euch dann hier unterhaltet oder draußen, die Fragen nochmal seht und euch da auch nochmal im Gespräch drüber austauschen könnt. Weil ich glaube, für uns als Gemeinde, und damit meine ich jetzt nicht nur uns hier in Herrenberg, sondern als Gemeinde Jesu, und für jeden Einzelnen von uns, der Teil dieser Gemeinde ist, sind diese Fragen essentiell. Zum Abschluss noch zwei kurze Bemerkungen zu weiteren Entdeckungen in diesem Text. Ich fand nämlich interessant, wie diese Diakone dann ausgewählt werden und welche Kriterien dafür herangezogen werden. Das steht ja in dem Text, ich lese es kurz vor. So seht nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Da steht nicht, schaut euch mal nach jemand um, der gerade Zeit hat, der nichts zu tun hat, der das gerne machen will. Fragt mal in der Gemeinde rum. Nein, da steht, sucht und es werden genau Kriterien genannt. Und das finde ich interessant, weil wir doch oft so ganz anders an die Sache drangehen. Merke ich bei mir selber. Ja? Wenn wir Mitarbeiter suchen, und wir suchen ja eigentlich ständig Mitarbeiter irgendwo, dann geht es oft eigentlich nur darum, wer hat Zeit und Lust, etwas zu machen. Aber Zeit und Lust sind hier keine Kriterien. Und das hat mich auch nochmal ins Nachdenken gebracht, was sind denn gute Kriterien, wenn ich Menschen suche für eine Aufgabe? Nicht im Sinne von, wir legen die Latte so hoch, dass es niemand mehr machen kann. Ja, wenn man das da liest, da denkt man ja, okay, wen gibt es denn da dann letztlich noch? Also da fallen wir doch alle irgendwo durchs Raster. Ich glaube, darum geht es nicht an der Stelle, sondern einfach zu sagen, wer, und da auch nochmal vorher mit den Gedanken, wer hat eine Berufung, wer hat eine Begabung und wer hat die Möglichkeit, diese Aufgabe zu übernehmen. Und vielleicht da auch nochmal zu überlegen, welche Faktoren sind für uns gut, auch als Gemeinde. Nehmen wir einfach jeden oder was ist uns wichtig, an welchen Stellen, das kann ja auch ganz unterschiedlich sein, von Aufgabe zu Aufgabe. Aber da zu überlegen, was sind gute Kriterien, wenn ich Menschen auswähle oder suche für eine Aufgabe. Und zum Schluss noch eine letzte Bemerkung, nämlich was war die Folge dieser Entscheidung? Was war die Folge dessen, dass die Apostel diesen Weg gegangen sind, den wir jetzt gehört haben und den wir beschrieben haben, dass sie die Aufgabe auf viele geteilt haben, dass sie diesen Leib gestärkt haben, die unterschiedlichen Begabungen gestärkt haben? Die Folge war, ich lese vor aus Vers 7, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Gott hat es gesegnet, diesen Weg, den sie eingeschlagen haben, mit Wachstum. Er hat Wachstum für diese Gemeinde geschenkt, weil sie gelernt haben, nicht einer ist wichtig, nicht 12 sind wichtig. Jeder dieser Gemeinde ist wichtig und ist gebraucht mit seiner Begabung, mit seiner Zeit, mit seiner Kraft. Und wir sind alle ein Leib. Und nur wenn wir als solcher Leib agieren und leben, dann entsteht Wachstum und dann kann es weitergehen, weiter rausgehen. Wenn wir uns nur um uns selber drehen, wird es tendenziell in der Regel immer kleiner. Ich spreche noch ein Gebet. Vater, ich danke dir für diesen anschaulichen Text aus der Apostelgeschichte, der uns nochmal selber ins Nachdenken bringen kann und auch uns als Gemeinde nochmal ins Nachdenken bringen soll, wie wir leben und wie wir uns sehen, wie wir Gemeinde gestalten und leben. Und ich bitte dich, dass du uns ganz persönlich zeigst, wo unsere Begabung und unsere Berufung liegt, was du mit uns vorhast und wo wir dir dienen können, wie wir uns in deinen Leib einbringen können und welcher Teil wir darin sind. Stärke dieses Verständnis davon und zeig uns, dass wir genauso, wie wir sind, wichtig und gut sind. Und mach uns mutig, genau den Teil einzubringen, den wir einbringen können. Und Herr Jesus, für uns als Gemeinde bitte ich dich, dass du uns hilfst, uns immer mehr als diesen Leib wahrzunehmen, als deinen Leib. Mit all seinen Gliedern, mit all seinen Funktionen und Aufgaben. Und dass es uns immer wieder gelingt, Prioritäten zu setzen, Kapazitäten freizusetzen, zu multiplizieren und zu delegieren, Aufgaben auf viele Schultern zu verteilen. Und vor allem bitten wir dich dann, dass du uns segnest, genauso wie du es bei der Gemeinde damals gemacht hast. Segnest mit Wachstum, dass dein Evangelium viele Menschen erreicht. Sei uns gnädig und gebrauche uns dazu. Amen.